Wow, was für ein Gottesdienst, wie ein großer Blumenstrauß, hat Oskar Krein, glaube ich, vorhin gesagt. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Platz für noch zwei, drei Blumen, die ich da gerne noch mit reinstecken möchte, heute Morgen oder heute Mittag schon fast. Ich habe die Uhr auch hier, keine Angst. Ich will auch heute noch zurück nach Berlin, also ich werde nicht bis in den Nachmittag reinpredigen, sondern einfach ein bisschen Zeit noch nehmen, um was weiterzugeben. Bin sehr gerne hier. Bin seit 25 Jahren Pastor im Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden. Davor war ich ein paar Jahre hier in der Nähe, habe in Heidelberg studiert, meine Frau kennengelernt, geheiratet, also noch ganz viel Herz auch hier in der Nähe, Oskar Krein dort auch kennengelernt und so weiter. Ich durfte die letzten beiden Tage hier sein, um so ein bisschen in der internationalen Gruppe hier mitzuwirken. Wir haben ein Seminar gemacht gestern und vorgestern schon den internationalen Gottesdienst, weil das so meine Herzensanliegen auch sind und ich deswegen auch eingeladen war. Daher noch ein paar kleine Eindrücke von dem, was meine Arbeit ausmacht. Na, jetzt gehe ich nochmal zurück. Und einen herzlichen Gruß aus Elstal, das ist so das Herz des Bundes sozusagen, schlägt da die Zentrale unseres Gemeindebundes mit der Theologischen Hochschule und mit verschiedenen Dienstbereichen. Und ich darf seit 4 Jahren mitarbeiten im Dienstbereich Mission. Unter dieser schönen Überschrift, wir gehen hin, das haben wir uns ja nicht ausgedacht, sondern das hat Jesus ja gesagt zu seinen Jüngern am Ende, bevor er sie dann verlassen hat, wo er gesagt hat, geht hin in alle Welt. Und wir wollen uns immer wieder daran erinnern, auch als Christen, auch als Gemeinde, dass wir nicht nur dafür da sind zu sagen, kommt alle her und setzt euch in Gottesdienst hier jeden Sonntag, sondern dass wir beauftragt sind, hinzugehen, da wo wir leben, Nachbarn, Freunde, Kollegen haben, Christ zu sein. Und wir wollen das gerne unterstützen mit allen unseren Möglichkeiten. Zum Beispiel haben wir jedes Jahr eine Konferenz im Januar, die heißt Ampulskonferenz, wo wir nämlich den Herzschlag Gottes spüren wollen, also seinen Puls und dann auch den Puls der Welt und der Zeit, in der wir leben, in die wir das Evangelium weitergeben dürfen. Die ist immer im Januar und die nächste ist also noch eine Weile hin, aber schon mal zum Vormerken, 24. bis 26. Januar 2020 wird diesmal in Hagen in Westfalen sein. Mein besonderer Auftrag ist einfach mit den internationalen Menschen, die es in unserem Land ja in großer Vielzahl und Buntheit gibt, zusammenzuarbeiten und sie zu schulen, sie zu unterstützen, sie in unseren Gemeinden bekannt zu machen. Und das ist so einer meiner Lieblingsorte, wo ich in einem Leitungskreis zusammen bin mit Leuten aus Angola und aus dem Iran und aus dem Kongo und aus Argentinien und aus Sri Lanka und sogar ein paar Deutsche dabei, wo wir also diese gemeinsame Arbeit da gestalten. Wir haben seit ein paar Jahren ein besonderes Programm, wo wir leitende Leute aus diesen internationalen Gruppen und Gemeinden unterstützen und aufbauen, sodass sie dann am Ende sogar ordiniert werden. Ich bin zu laut oder zu nah? Oder? Okay, zu viel Wind um die Nase. Ich hoffe, es wird besser. Ich will euch ja nicht erschrecken. PIAP heißt dieses Programm, Pastorales Integrations- und Ausbildungsprogramm, durch das inzwischen schon 20 bis 30 von diesen internationalen leitenden Leuten geschult worden sind und ordiniert worden sind zu Pastorinnen und Pastoren unseres Bundes. Ganz wunderbare Menschen. Gestern war einer davon da, Amir Payari aus Mainz, der dort in der iranischen Gruppe der Pastor ist und in dieser Gemeinde demnächst auch ordiniert werden wird. Und das ist eben so ein ganz besonderer Teil, weil Gott da was Besonderes tut in den letzten Jahren in unserem Land und in der ganzen Welt eigentlich, dass Menschen aus dem Iran und Afghanistan zum Glauben kommen, was wir nie geahnt und geglaubt hätten. Und das in großer Zahl und auch in unsere Gemeinden rein. Und wir haben deswegen so einen kleinen Arbeitsbereich gestaltet, der heißt Deutsch-Persische Gemeindeentwicklung. Und da seht ihr mich mit 3 dieser wunderbaren leitenden Leute zusammen, wo wir das planen, organisieren, welche Materialien brauchen wir, Glaubenskurse, Übersetzungen und so weiter. Das ist eine ganz wunderbare Geschichte, die Gott uns da schenkt. Und das führt mich auch zum Thema meiner Predigt heute. Und ich möchte Sie mit einer Frage beginnen. Wie stellst du dir den Himmel vor? Du darfst mal ganz kurz auch die Augen schließen, wenn du möchtest, und so ein Bild wach werden lassen. Wie sieht der Himmel aus? Wie stellst du dir den vor? Ich habe mal gegoogelt, das macht man ja heute so, ne? Und habe dann unter dieser Fragestellung zum Beispiel so ein Bild gefunden. Also wie im Himmel eingeben bei Google und dann kommt zum Beispiel sowas hier. Strand, Palmen, Weite, Meer, warmes Wetter, das könnte der Himmel sein. Für manche vielleicht eher so, auf dem Berg alleine, die Wolken unter mir, Ruhe. Ich glaube, bei Deutschen speziell ist das so eine Verbindung. Es gibt ja sogar bei uns diesen Begriff himmlische Ruhe. Ja, das scheint so unser Traum vom Himmel zu sein. Da muss es wahnsinnig ruhig sein und endlich Ruhe haben. Und dann habe ich in der Bibel gelesen und habe da noch andere Bilder und Beschreibungen gefunden und möchte euch jetzt mal einen kleinen Abschnitt davon vorlesen aus dem Buch der Offenbarung, Kapitel 7. Da werden ja manchmal so Blicke hinter den Vorhang geworfen, sozusagen Blicke in den Himmel, zum Beispiel Offenbarung 7, diese beiden Verse 9 und 10. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge, viel zu groß, um sie zählen zu können, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, vor dem Thron und vor dem Lamm stehen. Sie waren mit weißen Gewändern bekleidet und hielten Palmzweige in ihren Händen. Und sie riefen laut, die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Ein himmlisches oder ein biblisches Bild vom Himmel. Und irgendwie ist das ein bisschen anders, als wir vorhin gedacht haben. So diese Ruhe ist plötzlich weg. Da ist eine riesige Menschenmenge. Nicht das Bild von Natur und Schönheit, sondern das Bild von vielen, vielen Menschen und unterschiedlichsten Menschen, wo sie auch herkommen, Sprachen, Kulturen, Sprachengewirr. Es fühlt sich so ein bisschen laut an, wuselig, ganz viel los da. Vielleicht so das erste Erschrecken auch für das deutsche Herz. Im Himmel wird es voll und laut. Tut mir leid, euch das so sagen zu müssen, wenn ihr euch was anders erträumt habt. Vielleicht gibt es da auch eine ruhige Ecke für die, die es brauchen, das kann schon sein. Aber es scheint so zu sein, als ob es im Himmel voll und laut wird. Und noch etwas, was mich überrascht hat an dieser Bibelgeschichte. Ich dachte immer, im Himmel sind wir endlich alle gleich. Nicht mehr so diese ganzen Unterschiede, Hautfarben und Sprachen und dieses Ganze, was uns das Leben ja oft auch schwierig macht. Endlich alle gleich. Nun lese ich hier diese Menschenmenge aus vielen Nationen, Völkern, Sprachen und ich habe das Gefühl, das ist nicht weg. Das scheint immer noch da zu sein im Himmel. Da sind sie immer noch, Argentinier und Marokkaner und Iranerinnen und sogar ein paar Deutsche dabei und Engländer und Mexikaner und alles Mögliche. Ich glaube fast, dass Gott das nicht wegmacht, diese Unterschiede, denn er hat sie ja geschaffen. Gott hat uns ja nicht gleich gemacht, sondern er hat uns sehr, sehr unterschiedlich und verschieden gemacht. Das gefällt ihm. Das ist seine Idee. Wir finden das manchmal auch ganz schön und manchmal aber auch ganz schön anstrengend und wünschten uns, es wäre einfacher. Und ich habe eine Hoffnung, dass im Himmel zumindest eine Sache einfacher wird, dass da die vielen Sprachen da sind und dass wir sie plötzlich alle verstehen. Und vielleicht sogar sprechen können. Vielleicht werde ich zu euch auf Farsi sprechen im Himmel und ihr antwortet auf Mexikanisch und so weiter. Spanisch heißt es, glaube ich. Aber dieses Bild von Vielfalt und viel Stimmigkeit, vielleicht mehr wie mehr Fußballstadion als Kloster. So ist vielleicht der Himmel nach biblischer Vorstellung. Und doch etwas Gemeinsames auch in diesem Bild, dass die Menschen, die da stehen, heißt es, alle in weiß gekleidet sind, einen Palmzweig in der Hand haben. Schwer verständlich für uns, was das soll, aber für Sportler ganz gut verständlich, das ist die Medaille. Also früher kriegte man ja einen Siegespreis, wenn man irgendwo gewonnen hat beim Lauf. Das war dann so ein Palmzweig oder eben so ein Lorbeerkranz. Und bei uns ist das heute eine Medaille. Und die, die da zusammen sind, das sind die, die Gott als Sieger bezeichnet und beschenkt. Was soll das? Warum muss ich mir eigentlich den Himmel vorstellen? Das sind meine Fragen, weil ich mir auch denke, die Bibel ist nicht dafür geschrieben, damit wir uns den Himmel vorstellen können. Das können wir ja sowieso nicht. Ich glaube aber, dass Gott ein großes Interesse daran hat, dass wir unser Leben hier auf der Erde richtig sehen. Und dass, wenn die Bibel uns Blicke in den Himmel machen lässt, dass dafür da ist, damit wir diese Erde besser verstehen und gestalten können. Und das glaube ich nicht, weil es mir nur um die Welt geht, sondern weil ich es von Jesus gelernt habe, in seinem Gebet, was er seinen Jüngern beibringt, mit dieser berühmten Bitte, dein Wille geschehe. Wie geht's weiter? Wie im Himmel, so auf Erden. Wir beten also im Vater unser sozusagen den Himmel auf die Erde. Wir ahnen so ein bisschen, wie Gott sich das vorstellt, das Zusammenleben, wie im Himmel, und sagen, das wünschen wir uns und das beten wir auch für die Erde. Das ist also so meine Anleitung, wenn ich die Bibel lese und Texte über den Himmel lese, dann immer mit diesem Gebet im Hintergrund: Gott, was könnte das heißen, wenn ich bete, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Wenn ich also dieses Bild aus der Offenbarung als Bild für die irdische Gemeinde nehme, dann entdecke ich ein paar Dinge. Erstens, dass es eine Menschenmenge ist, größer als dieser Raum hier. Unsere Gemeinden sind ja oft nicht so riesengroß und wir sind einigermaßen überschaubar, kennen fast alle mit Namen hier. Und im Himmel wird es größer, mehr sein. Und wir brauchen gelegentlich auch Erinnerungen dran, wenn wir uns so klein und wenig fühlen, dass es bei Gott ein viel größeres Bild ist. Deswegen ist es gut, auch manchmal auf Konferenzen zu fahren, wo man mit ein paar mehr Leuten zusammen ist und schon mal merkt, okay, wir sind ja gar nicht nur wir paar, es gibt da noch mehr. Und sich das dann vorzustellen, wirklich Menschen aus allen Nationen, Stämmen, Völkern, Sprachen, wie viele Nationen gibt es? Die Vereinten Nationen, also die UNO, führt 193 Mitgliedstaaten, das könnte man also sagen, sind die Nationen, 193. Sprachen, habe ich irgendwo gelesen, gibt es über 6500 auf der Welt. Das ist schon eine ganz schöne Menge. Und wenn wir da drei oder vier davon können, ist es noch nicht so gewaltig. Da gibt es noch ein paar mehr. Und wenn dann wirklich aus jedem Volk, aus jeder Nation, aus jeder Sprache jemand zu Gottes Volk gehört, dann fasziniert mich das, dass wir hier auf der Erde in der Gemeinde ein kleines bisschen davon erleben können. Deswegen auch eben dieser Arbeitsbereich, in dem ich bin und mit großer Begeisterung und Freude bin und merke, Gott schenkt uns das sogar hier in unserem, ich sag mal, kleinen Land. Wir sind ja völlig toll, großes Deutschland, aber ein kleines Land auf dieser Welt, in dem wir so viel erleben können von dem, was Gott sich vorstellt, an Buntheit der Gemeinde. Und dann gleichzeitig reinkommen in ein Thema, was ja ein gesellschaftliches Thema ist: Wie gelingt es denn, zusammen zu leben in dieser Buntheit und Vielfalt? Und das auch als Gemeinde zu erleben. Interkulturelle Gemeindeentwicklung könnte man das nennen, was so eines meiner Hauptthemen im Moment ist, woran wir arbeiten. Und arbeiten, also man kann, genau, von Konferenzen habe ich gerade gesprochen, auch in so eine baptistische Konferenz gehen, in Kassel im Mai immer, und schon mal sehen, ein kleines bisschen ahnen von der Vielfalt und der Buntheit, die wir so haben. Und das auch feiern und genießen, die Vielfalt lieben lernen. Und dann aber auch merken, es ist nicht immer nur einfach und lustig und schön. Noch einen kleinen Bibeltext, auf den ich euch aufmerksam machen möchte, in der Apostelgeschichte, Kapitel 6. Es beginnt ja so wunderbar mit der bunten Gemeinde, Apostelgeschichte 2, Pfingsten, wo es heißt, dass Menschen aus 17 verschiedenen Herkunftsorten kommen und verschiedenen Sprachen, und das tatsächlich am ersten Pfingsttag ja gelingt, dass alle in ihrer eigenen Sprache Gottes Wort hören und verstehen. Ich sage immer, das war schön an Pfingsten, am ersten Tag der Gemeinde, da hat Gott sich nämlich um die Übersetzung gekümmert. Von Tag 2 an hat er das uns überlassen und seitdem ringen wir damit, mit diesem ganzen Übersetzungsproblem. Aber es ist ein Gottesthema, sein Wort in alle Sprachen verständlich zu machen. Und wenn wir da dran sind und wenn ihr da dran seid, Übersetzung zu machen, dann herzlichen Glückwunsch. Ihr seid in Gottes Geschäft. Das ist sein Ding. Und ja, ich merke das immer mehr, wir brauchen noch mehr gute, begabte Übersetzerinnen und Übersetzer, damit wir einander verstehen. Ich bete für mehr Übersetzerinnen und Übersetzer in unseren Gemeinden. Denn es kann ja dann ganz schnell passieren, kurz nach Apostelgeschichte 2 kommt schon Apostelgeschichte 6 und die Geschichte beginnt so. Als die Zahl der Gläubigen immer größer wurde, kam es auch zu Auseinandersetzungen. So ist es halt. Das ist ja ein schönes Problem. Die Gemeinde wird immer größer. Das ist übrigens auch ein schönes Problem, was wir in unseren Gemeinden manchmal im Moment haben. Das haben wir ja nicht immer gehabt. Plötzlich haben manche Gemeinden das Problem, dass sich zu viele Leute zur Taufe melden. Ich habe von einer Gemeinde in Dortmund gehört, die gesagt hat, wir machen dieses Jahr nur 2 Taufen mit höchstens jeweils 30 Leuten. Mehr geht nicht. Weil sie so viele Iraner und Afghanen haben, die getauft werden wollen, dass sie es schon begrenzen müssen. Wunderbares Problem. Aber natürlich trotzdem ein Problem, weil man irgendwie lernen muss, damit umzugehen. Das ist hier auch so. Wachstum auf der einen Seite und dann gleichzeitig Problem. Auseinandersetzung. Gongysmos heißt das auf Griechisch hier. Das ist bei Luther übersetzt als Murren. Ihr könnt euch das ein bisschen vorstellen, da wird so gemurrt im Volk, irgendwie erstmal unterschwellig und dann irgendwann bricht sich das Bahn. Hier kommt das auch raus und die, heißt es, aus den griechischsprachigen Gebieten beschwerten sich bei den Hebräern, weil sie glaubten, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung benachteiligt würden. Plötzlich gibt es in dieser Gemeinde 2 Gruppen. Vorher waren das Menschen aus allen Nationen und irgendwie gehörten alle zusammen. Apostelgeschichte 4 sagt, sie waren ein Herz und eine Seele. Und plötzlich gibt es die und wir. Das ist immer wieder passiert uns, dass irgendein Konflikt kommt und plötzlich ist es nicht mehr die Vielfalt, sondern plötzlich muss ich mich auch entscheiden, gehöre ich zu denen oder zu denen. Das ist das Schlimme und Böse auch an Konflikten, dass sie uns zwingen in diese Zweiteilung, die und wir. Und die einen klagen die anderen an, die einen sind nicht zufrieden, die sind benachteiligt, wahrscheinlich wirklich schlimm benachteiligt worden, aber die anderen haben es gar nicht gemerkt, haben gesagt, wieso benachteiligt, ist alles okay bei uns hier. Es geht wie immer ums Essen, ums Geld, letztlich aber um die Gerechtigkeit. Hier wird einfach nicht gerecht gehandelt und manche merken das und schreien auf. Und zum Glück wird diese Klage gehört und kommt auf den Tisch. Wir haben ja immer Angst vor diesen Dingen. Wenn da mal sowas hochkommt, dann kann es ganz, ganz schlimm werden. Und deswegen halten wir es unten. Und es gibt ja dieses Ding, dass wir in Deutschland sagen, man kehrt etwas unter den Teppich. In manchen Gemeinden sieht der Teppich inzwischen schon so aus, weil man so viel darunter gekehrt hat, man kann gar nicht mehr laufen vor lauter Sachen, die unter dem Teppich gekehrt sind. Lass die raus. So wie hier in dieser Gemeinde, wo das gesagt wird. Da gibt es ein Problem. Da ist was nicht in Ordnung. Lasst uns darüber reden. Zum Glück gibt es eine weise Gemeindeleitung. Das ist übrigens wahrscheinlich sogar eine Baptistengemeinde, denn als nächstes heißt es gleich, es wird eine Gemeindeversammlung einberufen. So machen wir das ja. Und es ist keine schlechte Idee, da jetzt wirklich drüber zu reden. Und eine Leitung, die nicht sagt, was, wir haben kein Problem hier, wir haben alles im Griff, sondern eine Leitung, die sagt, ja, wir haben ein Problem, bitte lasst uns das klären, lasst uns daran arbeiten, lasst uns das besprechen. Interessant, dass sie erst sagen, wir sollten unsere Zeit dazu nutzen, das Wort Gottes zu predigen und zu lehren und nicht uns um die Organisation der Mahlzeiten zu kümmern. Es klingt erst so, als würde die Leitung sich rausziehen und sagen, ist nicht unser Problem. Euer Bier oder so, wie man sagt. Aber im Zweiten machen sie dann gleich einen Vorschlag, wie dieses Problem gelöst werden könnte. Und sie beziehen die Gemeinde mit ein und sagen, lasst uns jetzt gemeinsam eine Lösung finden. Deshalb, Freunde, wählt unter euch 7 Männer. Es ist gleich ein Plan da für eine Wahl, die dann tatsächlich auch durchgeführt wird. Wo sind wir hier jetzt gerade? Ja, eins weiter. Das nächste Wunder in der Geschichte. Dieser Vorschlag gefiel allen. Also doch keine Baptistengemeinde. Das gibt es ja gar nicht, dass alle plötzlich dabei sind. Das ist vielleicht auch ein Geschenk des Heiligen Geistes hier in der Gemeinde, dass plötzlich alle sagen, ja, so machen wir das. Und dass sie dann wählen, dass es auch Leute gibt, die sich wählen lassen. Auch ein Wunder, ist in unseren Gemeinden ja zunehmend ein Problem, dass man niemanden mehr findet, der diese Aufgaben übernehmen möchte. Und dann kommt aber nochmal was ganz Wichtiges in dieser Geschichte, dass diese Menschen, die hier gewählt werden, genannt werden. Und sie heißen Stephanus, ein Mann voller Glauben, erfüllt vom Heiligen Geist, Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus aus Antiochien, der zum jüdischen Glauben übergetreten und jetzt Christ geworden war. Was man dazu ein bisschen wissen muss, ist jetzt, wenn man ein bisschen Sprachkenntnis hat, wenn man diese Namen kennt, dann merkt man, das sind alles griechische Namen. Und wir erinnern uns daran, das Problem war zwischen den Hebräisch Sprechenden und den Griechisch Sprechenden. Die Griechisch Sprechenden waren benachteiligt worden, haben diese Klage vorgebracht. Und jetzt werden Leute gewählt und eingesetzt, um dieses Problem zu lösen. Und sie sind alle aus dieser Seite, aus dieser Gruppe. Das Problem wird angepackt durch Partizipation, indem Leute einbezogen werden, die vorher, man hätte auch sagen können, ihr seid das Problem, wir brauchen oder stört uns nicht hier. Anstattdessen sagen sie, lasst uns zusammenkommen und lasst die Leute Verantwortung übernehmen, lasst sie mit einbezogen sein. Dass wir auch in unserem Dienst, auch in der Flüchtlingshilfe oder internationalen Gemeindearbeit nicht nur für andere was tun, sondern immer mit ihnen und sehen, was für ein Potenzial und was für eine Kraft und was für eine Begabung da ist und ihnen das auch zutrauen. Die hebräische Gemeinde in Jerusalem vertraut ihr Geld jetzt den Ausländern an. Okay, das muss man sich nochmal bewusst machen, was hier passiert. Ein großer Schritt, der auch das Wachstum der Gemeinde in alle Welt ermöglicht hat, glaube ich. Dass sie diesen Schritt gegangen sind und gesagt haben, wir machen das nicht nur ohne euch und auch nicht nur für euch, sondern mit euch. Weil Gott ihnen diese Vision gegeben hat, dass die Gemeinde Gemeinde aus allen Völkern ist. Und ja, auch dafür sehe ich meine Aufgabe, meinen Auftrag, auch euch da drin zu unterstützen, in diesem Dienst miteinander, mit Menschen aus aller Herren Länder, die Gott uns einfach geschickt hat. Wir haben uns die ja nicht ausgesucht. Wir haben noch nicht mal große Programme aufgelegt. Wir können noch nicht mal stolz sein im Dienstbereich Mission, wir hätten jetzt die Iraner alle erreicht. Nee, haben wir gar nicht. Das hat Gott gemacht und dann stehen sie vor unserer Haustür und wir stehen da und sagen, ja, jetzt lasst uns bitte aber auch freundlich und friedlich und liebevoll und geistlich miteinander leben und umgehen und staunen, was Gott alles gegeben hat. Ich war so begeistert, gestern hier zu stehen und die Hälfte des Tages nicht selbst zu predigen, sondern unseren iranischen Pastor Amir Payari aus Mainz predigen zu lassen und ihn zu hören, ihn nicht zu verstehen, weil es Farsi war, von der Übersetzung die Hälfte zu verstehen und zu merken, aber da hat Gott jemanden begabt und beschenkt uns jetzt, indem wir das miterleben dürfen. Wir freuen uns über bunte Gemeinde und über die Vielfalt und das, was da drin steckt. Und dann ist da noch ganz viel weiterzuentwickeln, wie das aussehen und wie das gehen kann. Ja, und dann wird es auch dieses Murren geben, dass die Küche nach dem internationalen Gottesdienst anders aussieht, als sie das eigentlich sollte. Und dass das nicht immer so pünktlich beginnt und aufhört und dass wir uns nicht immer richtig verstehen und dass es an vielen Stellen sich reibt. Ja, das ist so. Und darüber sollten wir reden und dann miteinander Wege und Lösungen finden, Veränderungen gestalten und nicht beklagen. Und dann am Ende der Geschichte kommt ja nochmal so ein interessanter Vers, wo es heißt, Gottes Botschaft breitete sich immer weiter aus, die Zahl der Gläubigen in Jerusalem nahm weiter zu und auch viele jüdische Priester schlossen sich dem neuen Glauben an. Also erstens, der Konflikt war nicht das Ende der Geschichte, sondern nur so ein Knotenpunkt, aus dem dann noch weitere Geschichte und noch weiteres Wachstum geworden ist. Und zweitens, Interessant, wer jetzt zum Glauben kommt. Erst waren es die ganzen Ausländer und jetzt plötzlich heißt es, hier sind es jüdische Priester. Also das ist der Kern der einheimischen Bevölkerung sozusagen, die Deutschdeutschen, die Hemsbacher, die plötzlich zum Glauben kommen. Ich habe schon manche unserer Pastorenkollegen sagen hören, bei diesen Taufen von vielen Menschen aus allen Ländern, übrigens, es dürfen auch Deutsche getauft werden. Diese Einladung können wir auch immer fröhlich aussprechen. Ja, die Einladung zum Glauben und zur Taufe gilt auch Deutschen und wir freuen uns. Und vielleicht kommt dieser Effekt, wenn wir freundlich willkommen heißend Menschen aus allen Ländern aufnehmen, dass dann auch wieder Deutsche zum Glauben kommen. Ich möchte daran glauben und mit euch dafür arbeiten und beten. Amen.